ARD Sounds.
Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast.
Und da ist sie schon, die neue Folge. Und wir sprechen heute über Balkonbepflanzung, über das richtige Substrat, über die richtige Pflanzenauswahl und über den richtigen Dünger. Viel Spaß! Ja, und mein Gast heute ist Horst Mager, Gärtner aus Berlin und bekannt von YouTube und Instagram mit Horst, sein Schrebergarten. Hallo Horst.
Hallo.
Was würdest du sagen, welche Schritte sind denn wichtig, wenn ich jetzt einen Balkon zur Verfügung habe oder nur eine kleine Terrasse, wo jetzt keine Bodenbeete sind und ich aber trotzdem Pflanzen haben möchte?
Also keine Bodenbeete, dann quasi so Gärtnern in Töpfen, in Kübeln. Ich habe ja glücklicherweise, und da bin ich auch sehr dankbar für, das haben leider nicht alle, aber ich habe ja diesen Kleingarten, den Schrebergarten mit 420 Quadratmetern. Der ist für einen Schrebergarten relativ groß.
Ja.
Und dann habe ich aber auch noch einen Nordbalkon, also einen Balkon mitten in Charlottenburg im vierten Stock, nach Norden raus, immer dunkel. So, und was mache ich? Ich gärtnere natürlich auf beiden Standorten standortgerecht. Ganz wichtig ist zu gucken, wie ist es an dem Ort, den ich mit Pflanzen beleben möchte, eigentlich? Ist es dunkel? Ist es hell? Ist es trocken? Kommt morgens die Sonne? Kommt abends die Sonne? Und das festzulegen und dann sich zu reglementieren und genau nach diesen Standortansprüchen die Pflanzen auszusuchen, das ist das Geheimnis. Das ist im Grunde genommen wie bei jemandem, der nur eine Schublade hat, aber Pullover liebt. Der muss auch sagen, okay, 20 gehen nicht. Was mache ich jetzt? Ja, was für eine Möglichkeit habe ich? Ich kann entweder sagen, ich nehme ganz viele dünne, also dünne Pullover wie kleine Pflanzen,
ja,
und mache die Schublade voll. Oder ich sage, ich konzentriere mich auf die Basics. Einen grauen, einen schwarzen, vielleicht einen weißen. Ja? Und die können dicker sein und wertvoller sein und klarer sein. Und im Grunde genommen so kann ich auch meinen kleinen Garten gestalten oder meinen kleinen Balkon gestalten. So wie ich eine Schublade mit Pullovern füllen würde.
Gut, das heißt, da kommt man um eine genaue Planung nicht drum rum, dass man da nicht irgendwann dann auch zu viel Geld aus dem Fenster wirft und dann hinterher enttäuscht ist.
Ja, Enttäuschung ist immer so ein bisschen die Gefahr natürlich, aber Planung hilft da sehr. Ja? Also das ist wirklich so, wenn man sagt, okay, was möchte ich? Ich kann ja meinem Balkon oder meinem Kübelgarten ein Motto geben. Ja, das ist rein vom optischen, gestalterischen her, dass ich sage, wie soll das sein? Soll es ein grüner Garten werden, ein mediterraner Topfgarten werden, von mir aus ein Obstgarten werden, ein Bauerngarten? Ich habe auch schon auf Balkonen Bauerngärten gepflanzt, also mit Akelei, kleinen Obstbäumen, mit einer Pfingstrose und so weiter. Das kann man natürlich alles machen. Das Wichtige ist beim kleinen Raum, dass wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dass man dann da auch dranbleibt.
Mhm.
Ein kleiner Raum entschuldigt keine Fehler. Wenn da ein toter Baum dabei ist, dann sieht das alles nicht aus. Ja? Und wenn das, wenn da ein Spontankauf dazukommt oder ein vermeintlich gut gemeintes Geschenk, ja, was dann da auch noch steht, dann kann plötzlich dieses ganze Bild auf diesen paar Quadratmetern komplett zerstört sein.
Mhm.
Also Plan machen und konsequent sein und sich da auch wirklich dran halten.
Bist du von Anfang an da so rangegangen oder hast du auf dem Nordbalkon auch erst viel probieren müssen, um zu gucken, was da klappt und was nicht?
Also ich bin ja von Hause aus Landschaftsgärtner und habe dadurch so eine Erfahrung schon über viele, viele Jahre gesammelt, was geht und was nicht geht, was jetzt nichts damit zu tun hat, ob ich mich selber reglementieren kann oder nicht, sondern einfach, ich habe gelernt, nach dem Standort zu gärtnern und mich dann auch wirklich so am Riemen zu reißen und mich darauf zu konzentrieren, weil ich gelernt habe, wenn ich das mache, wenn ich mich wirklich, wirklich zusammenreiße, dann muss ich nicht ständig mich um irgendwas kümmern. Ja, also weil die wollen ja da eh sein an dem Standort. Die werden jetzt nicht von mir entführt, so ein armes Sonnenkind muss dann plötzlich auf so einem dunklen Nordbalkon sitzen. Das will natürlich dauernd von mir gehätschelt werden. Das brauch's auch, sonst würde es versterben. Und ich gleich von Anfang an sage, okay, Nordbalkon, Schattenpflanzen, nur morgens bisschen Sonne, abends bisschen Sonne. Und die danach auswähle, dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit für mich.
Welche sind denn mit deiner Erfahrung jetzt? Wir gehen jetzt schon mal zu den Pflanzen. Ich möchte gleich noch von dir wissen, was es so mit den Pflanzgefäßen und mit der Erde auf sich hat. Welche Pflanzen haben sich denn bei dir auf dem Nordbalkon bewährt?
Ich gärtnere auf meinem Balkon eigentlich genauso wie in meinem Garten auch. was an diesem Standort im Garten gut gedeiht. Das können Stauden sein bei Geranium, Funkien, Hosta, Eim, also alles, was im Garten gut geht, geht natürlich auch auf dem Balkon sehr gut. Und ein ganz wichtiger Tipp von mir ist, ob jetzt kleiner Raum oder großer Raum, je größer die Gefäße sind, die man verwendet, ja, umso entspannter hat man es. So ein kleines Töpfchen, das muss ich dauernd gießen, das trocknet aus, dann will es wieder gegossen werden, dann schwappt mir die Erde drüber, dann mache ich mir nur Stress. Also lieber statt 5 kleiner Töpfchen einen großen Kübel nehmen, den kann man dann ja auch wie ein kleines Beet bepflanzen, ein bisschen Geranium, ein bisschen japanisches Berggras, eine kleine Eibe rein oder eine Kugeleibe und zack ist das Ding fertig. Wie so ein kleiner Garten, muss ich einmal gießen am Tag im Sommer und fertig ist es. Und das ist wirklich das Geheimnis, Kübel so groß wie möglich.
Ah, sehr guter Tipp. Wenn ich jetzt aber eine Pflanze aus einem Garten nehme, ich habe ja jetzt nicht 1:1 dieselben Bodenverhältnisse in meinem Kübel. Wie gehst du da ran? Mit was für einer Erde arbeitest du denn da?
Da schlauerweise nehme ich die Erde aus dem Garten gleich mit, in der die Pflanze eben gewachsen ist. Gärtnern auf kleinem Raum ist ja insofern sehr, sehr schwierig, weil die Erden, die man da verwendet, die müssen sehr strukturreich sein. Also die dürfen nicht so, sagen wir mal, so verhocken. Also wenn man so eine Erde hat, die, wenn man da reinfasst und die ist schon so ganz weich, ja, also da sind keine mineralischen Anteile drin, nicht ein bisschen Blähton, nicht irgendwas, wo ich spüre, okay, das hat eine Grundsubstanz, dann einfach weglassen. Also ich finde zum Beispiel gerade so für Kübel, Balkone, Dachgartenerden total gut. Die sind meistens ein bisschen entspannt von ihrer Zusammensetzung. Die bleiben in ihrer Struktur so, dass die Töpfe auch gefüllt bleiben. Die lassen das Wasser gut ablaufen. Also sie haben einfach eine sehr, sehr gute Konsistenz.
Also strukturstabil noch mal kurz zur Erklärung. Das ist halt eine Erde, die nicht, ich sag mal, sich komplett irgendwann auflöst, sondern dass da immer noch Bestandteile drin sind, die die Struktur stabil halten. Also eine Mischung aus organischen und mineralischen Bestandteilen. Und wie ist das jetzt mit dem, du hast es schon gesagt, mit dem Wasserabfluss? Wie muss ich denn den Kübel dann überhaupt noch so vorbereiten? Es mögen ja die meisten Pflanzen, mögen ja keine nassen Füße. Wie gehe ich denn da ran? Wie baue ich denn so einen Kübel oder so ein Mini-Beet dann auf?
Also jetzt würde ich doch alle aus der Gartenwirtschaft, die irgendwelche Produkte herstellen, bitten, wegzuhören. Also ich mache diese ganzen Nummern mit Blähton. Und also es wird ja oft empfohlen. Man nimmt den Topf, unten erstmal eine Scherbe aufs Abzugsloch, damit das Wasser da weiterhin gut durchlaufen kann und es nicht verstopft. Dann darauf Blähton, den muss man natürlich kaufen. Dann darauf ein Vlies, das muss man natürlich kaufen. Und dann darauf die Erde und in diese Erdeschicht, in die obere quasi die Pflanze einpflanzen. So, das mache ich alles überhaupt nicht. Warum? Weil der Wurzelraum in so einem Kübel ist von Anfang an natürlich total eng. Und ich möchte der Pflanze so viel Wurzelraum wie möglich geben. Das heißt, die Scherbe kommt unten schon drauf, die Tonscherbe aufs Abzugsloch, damit das Wasser abfließen kann. Aber dann nehme ich gleich das gute Dachgartensubstrat und fülle den Topf komplett damit. Also dann hat die Pflanze einfach viel mehr Wurzelraum. Ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwann ist das Vlies eh gammelig, dann ist eh die Erde in den Blähton rein, dann ist es eher eine große einzige Mischung und das brauche ich alles überhaupt nicht. Und ich habe auf meinem Nordbalkon Eiben, Ginkgo, diverse Pflanzen schon seit mindestens 25 Jahren im selben Topf,
ja,
ohne sie jemals umgetopft zu haben. Also man braucht viel weniger, als man denkt oder als einem manche weiß machen möchten.
Ja, du schaust, ich bin verdutzt. Also mit 25 Jahren, das finde ich schon sportlich und dass du auch einen Ginkgo dort hast und noch nicht umgetopft. Wirklich total faszinierend. Wie sieht es mit der weiteren Pflege aus? Weil ich sag mal so, irgendwann sind ja die Nährstoffe in so einem Kübel auch mal aufgebraucht. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Wie gehst du denn daran, dass die Pflanzen dann noch ausreichend dauerhaft mit Nährstoffen versorgt werden?
Geheimnis.
Ah, okay.
Nein, ganz einfach. Natürlich muss man die Pflanzen düngen, das ist wichtig, aber nicht zu stark. Weil wie im Garten auch, was ich stark dünge, wächst stark. Was stark wächst, muss irgendwie mehr gepflegt werden und mehr gegossen werden und so weiter. Das heißt, jetzt kommt wieder was, ich nehme vom Dünger maximal, das gilt eigentlich für alle meine Dünger, 2/3 von dem, was auf der Packung draufsteht. Mhm. Also ich halte die Pflanzen eher kurz. Und dann ist es natürlich so, wenn so ein Kübel sehr, sehr durchwurzelt ist, dann wird es schwierig. Dann muss man eigentlich immer so das Verhältnis von oberirdisch zu unterirdisch, also Wurzeln zu den Blatt- und Astteilen in Verhältnis halten. Also man muss schon ein bisschen dann zurückschneiden, dass man sagt, okay, wie soll der kleine Wurzelballen jetzt diese riesige Pflanze versorgen? Das geht natürlich nicht. Also das Verhältnis muss stimmen. Es gibt eine Sache, die ich mache, und zwar ist das so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ein Zauberwort, und das heißt Mykorrhiza. Mhm. Mykorrhiza, das sind Pilze, kann man so sagen, und das ist ein Pulver, und dieses Pulver kann man in den Boden einbringen, und da entwickeln sich dann diese Pilzfäden. Diese Pilzfäden legen sich um die Wurzeln und können so die Aufnahmefähigkeit für Nährstoffe, für Wasser dieser Wurzeln vergrößern, also auf diesem kleinen Raum auch vergrößern. Ich nehme einfach ein Küchenmesser, mache ein schönes Loch da tief in den Topf rein, in diesen wirklich oftmals so verholzten Wurzelballen, vielleicht in so einen großen Topf von 30, 40 Zentimetern, 5, 6 Löcher, da schütte ich das Pulver rein, Mykorrhiza-Pulver, und dann ein bisschen Erde wieder oben drauf und fertig.
Und dieses Pulver kann ich ganz normal kaufen? Gibt es das im Gartencenter oder wo bekomme ich sowas?
Das kriegt man jetzt überall, ist auch, ich sag mal, in letzter Zeit so ein bisschen neuere Erkenntnisse, ist auch modern geworden. Also gerade bei Rosenneupflanzungen macht es auch viel Sinn, das gleich von vornherein mit ins Pflanzloch zu tun. Und damit halte ich die Pflanzenwurzeln einfach viel, viel länger gesund und aktiv.
Also du sagst, um nochmal zusammenzufassen, also große Kübel, lieber wenig große Kübel und nicht viele kleine. Dann Dachgartensubstrat, strukturstabil und Mykorrhiza-Pilze. Was jetzt die Materialien für so Gefäße angeht, was hast du dafür für eine Auswahl getroffen bei dir auf dem Balkon? Wo drin wachsen diese ganzen Pflanzen? Was sind das für Materialien?
Plastik. Alles Plastik. Es ist alles Kunststoff. Also ich verwende Kunststoff, weil ich bin ein fauler Gärtner. Mhm. Und man muss die Tongefäße, auch wenn sie sehr, sehr schön sind, man muss sie viel häufiger gießen, weil über dieses poröse Material natürlich auch Wasser entweicht und Kunststoff hält das Wasser einfach viel, viel länger. Ich habe mich entschieden, so eine Art Terrakotta-Imitate zu nehmen, weil die nach ein paar Jahren auch eine gewisse Patina kriegen. Also ich schrub die jetzt nicht sauber, sondern wenn da Algen drauf sind, dann freue ich mich, weil dann sieht es fast aus wie echt. Und dann, ich meine, ich bin ja auch in einem gewissen Alter, da will man diese schweren Terrakotta-Töpfe auch nicht immer rumschieben. Ja? Also ich muss auf dem Balkon auch mal sagen, okay, hallo, du bist heute gar nicht mehr so schön, ich schiebe dich jetzt mal nach hinten, dafür hole ich eine schönere Pflanze nach vorne. Das heißt, auf dem Balkon ist mit diesen Gefäßen immer so ein bisschen Bewegung. Aber damit es auch in Bewegung bleiben kann, ist es gut, leichtere Materialien zu nehmen, weil ich ja sage, der Topf soll so groß wie möglich sein. Und wenn er dann auch noch ein schweres Terrakotta-Ding ist, da ist nichts mit Bewegung auf dem Balkon.
Horst, wir hatten jetzt ja schon über dieses strukturstabile Substrat gesprochen. Brauche ich für die verschiedenen Standorte, die ich habe, also Sonne und Schatten, brauche ich da auch immer unterschiedliche Erden? Oder wovon ist das abhängig? Was ist da so dein Tipp, wenn es darum geht, unter diesen Hunderten von Erdsäcken, die gefühlt immer in den Gartencentern rumliegen, den richtigen für mich, für meinen Balkon zu finden?
Welcher ist bitte der richtige Erdsack für
genau.
mich? Das ist hier die Frage. Also das Problem ist so ein bisschen, dass ein dieses große Angebot natürlich erschlägt. Und es muss ganz klar sein, für welche Ansprüche brauche ich Erde. Das muss ich mir vorher einfach klar machen. Das Problem ist auch, dass für jede Pflanze mittlerweile eine Erde verkauft wird. Also es gibt eine Hortensienerde, es gibt eine Blaubeererde, es gibt eine Rhododendronerde, es gibt eine Tomatenerde, es gibt eine Chilierde. Es gibt eigentlich für jede Pflanze eine besondere Erde. Ich mache es mir da ganz einfach. Ich bin wieder bei den Ansprüchen der Pflanzen und sage, okay, wenn die Pflanze saure Erde benötigt, ja, was zum Beispiel ein Rhododendron wäre, eine Hortensie, Blaubeeren, wenn die es sauer benötigt, dann kann ich für alle, die es sauer wollen, eine saure Erde nehmen. Das ist dann entweder eine Hortensienerde oder eine Blaubeererde oder eine Rhododendronerde. Das ist total egal. Ich gehe nur nach den Ansprüchen der Pflanze. Und so gehe ich damit eigentlich um. Und so würde ich das auch im Garten machen. Wie soll ich das denn im Garten machen, wenn ich da eine Chilierde habe und eine Tomatenerde? Und die beiden habe ich in einem Beet. Sollen die sich um die Erde streiten? Oder jetzt, um Gottes Willen, jetzt ist die Tomatenerde zu meinem Chili rübergegangen.
Das kann ja nicht klappen.
Das kann überhaupt nicht klappen. Also man versucht es natürlich den Menschen einfach zu machen, indem man sagt, okay, du hast dir ein Chili gekauft, kauf die Chili-Erde dazu. Das ist so ein bisschen dieses Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Aber das ist natürlich fatal. Ein Rundum-Sorglos-Paket bei Pflanzen, bei Lebewesen, kann es nicht geben.
Ja.
Da ist immer irgendwas. Die leben, die tun auch mal Dinge, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Mhm. Und dann muss ich damit umgehen und sich dann zurückzulehnen und zu sagen, aber ich habe doch das Rundum-Sorglos-Paket gekauft. Was ist denn da los? Ich glaube, ich habe nicht den grünen Daumen. Das ist ganz, ganz schwierig. Und die Gefahr besteht dann wirklich, dass die Menschen die Lust am Gärtnern verlieren, weil sie denken, ich kann das alles abgeben, ich muss da nicht mehr hingucken.
Wir haben jetzt viel über so Kübel und Töpfe und so gesprochen. Was ist denn, wenn ich so auf dem Balkon auch noch irgendwie ja, die nächste Ebene nutzen will. Also kann ich da, und aber auch trotzdem wenig Platz habe. Also ich sag mal, eine Art grüner Sichtschutz oder sowas. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht bei dir?
Ich habe eine ganze Menge Pflanzen, die auch die nächste Ebene erobern. Also die quasi klettern nach oben, nach links, nach rechts, je nachdem, wie ich das entscheide. Und auf dem Nordbalkon kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung, was da wirklich gut funktioniert, sind diese ganzen Weine. Die funktionieren sehr gut auf dem Nordbalkon, verfärben sich nicht ganz so schön, weil die oft im Herbst die Sonne brauchen, um so richtig schönes rotes Laub zu bekommen. Was sehr gut geht, ist natürlich Efeu. Efeu wächst im Schatten wunderbar. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass bei mir Clematis im Kübel auf dem Nordbalkon richtig, richtig gut geht. Allerdings nur diese italienische, also diese Clematis Viticella. Das sind diese kleinblütigen mit ganz vielen Blüten. Und die nicht die jetzt mit den ganzen extra Sortennamen und Pipapo, sondern die ganz normale italienische Waldrebe Clematis Viticella, die wächst wunderbar. Ein Tipp zu den Rankpflanzen habe ich noch, egal ist so auf dem Balkon oder im Garten. Man freut sich ja immer so, wenn die ganz schnell oben sind. Ja? Also ich habe die gepflanzt, guck mal, die ist schon jetzt 2 Meter hoch. Ist das nicht toll? Nur meistens guckt man dann unten auf trockenes Gestrüpp und die blüht irgendwo da oben. Wenn ich eine Fläche auf dem Balkon jetzt zum Beispiel wirklich grün und dicht haben möchte, dann immer die Pflanze dirigieren und sie horizontal flechten. Also sie immer wieder runterziehen ein bisschen und dann horizontal und immer hin und zurück und ein bisschen weiter nach oben und wieder hin und zurück. Damit erreiche ich, dass ich die Fläche begrüne, dass die Blattachseln auch in tieferen Stellen wieder austreiben. Und so ist es, wenn man Sichtschutz auf dem Balkon möchte, einfach leichter hinzukriegen, wirklich ein bisschen dicht zu bekommen. Ja, sonst gucken sich die Nachbarn unten durch die trockenen Stängel an und oben blüht es ein bisschen, dann hat man nicht das erreicht, was man möchte. Aber egal, ob es den Wein oder den Efeu oder die Clematis, immer horizontal beim Ranggerüst zum Beispiel hin und her flechten. Das ist eine richtig schöne, dichte, grüne Fläche.
Und es hört sich auch ein bisschen nach einer meditativen Arbeit an, oder? Wenn man dann an seinem Ranggerüst steht und dann die Triebe da so einfliegt, das hört sich sehr beruhigend an auf jeden Fall.
Ja, dieses berühmte gärtnerische Meditationsflechten, so können wir das ja mal nennen. Tut gut, wie überhaupt dieses ganze Gepuzzel und Gefummel, so ein bisschen so zuppeln. Ne? Also manchmal ist man ja dann auch draußen auf dem Balkon und sagt, was habe ich da eigentlich den ganzen Tag gemacht? Wenn dich jemand fragt, und dann sollst du das erklären, dann sagt, ich habe ein bisschen rumgezuppelt, ein bisschen rumgepuzzelt.
Ich habe aber ehrlich gesagt gar nicht aufgepasst, aber irgendwas ist passiert.
Plötzlich waren 2 Stunden rum und das ist ja auch das Schöne. Bei mir sagen die Menschen oft, sag mal, du hast ja gar keinen Platz auf dem Balkon, um dich zu setzen, weil die Gefahr, mit in sich zu entscheiden, besteht natürlich auch so ein bisschen, dass man sagt, ich kann mich nicht entscheiden, ich muss ja nicht unbedingt sitzen, ich mache lieber noch einen Kübel, einen Kübel dahin. Und ich habe wirklich so Platz für 2 Stühlchen, obwohl der Balkon locker für einen Tisch und 4 Stühlchen Platz hätte. Aber den Rest habe ich dann wirklich lieber noch ein paar große Kübel abgegeben, einfach weil ich finde, das ist so toll, so eine kleine grüne Hölle zu haben, durch die man sich so durchwursteln muss. Ich habe gegenüber auch ein richtig hässliches Haus. Also wenn ich aus meinem Fenster gucke und auf dem Balkon stehe, ist gegenüber wirklich eines der hässlichsten Häuser, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber da habe ich einfach dann diesen Ginkgo mitten vors Fenster gestellt. Und wenn der grün ist und ich bin drin zum Beispiel, dann gucke ich in dieses Laub, das so im Wind weht, das bricht es natürlich auch so ein bisschen. Und ich gucke dann ins Grüne und nicht auf dieses etwas hässliche Haus gegenüber.
Wie ist denn das eigentlich im Winter? Dürfen die Kübel da einfach so, wo sie sind, stehen bleiben? Müssen die geschützt werden, die Pflanzen, die du ausgewählt hast? Oder wie sieht es da aus?
Also die letzten Winter jetzt gerade waren wieder ein kalter, die davor waren alle relativ mild. Ich schiebe die Töpfe schon teilweise zusammen an die Hauswand ran, die kleineren, die schneller durchfrieren können, weiter nach hinten. Und dann beobachte ich ganz genau den Wetterbericht. Also dann gucke ich, und wenn es in die, ich sag mal so -5 Grad, wenn es da reinrutscht, dann ab an den Schrank, raus mit dem Bettlaken, mit der Decke, dann wird das für ein paar Nächte drüber gelegt. Und sobald das Wetter wieder ein bisschen wärmer ist, nehme ich die wieder runter. Also im Grunde genommen ist ja für jede Pflanze, die in so einem Kübel steht, so ein Winter eine Katastrophe, weil das Erdreich friert durch, da ist der eisige Wind. Also wenn sich eine Pflanze aussuchen dürfte, wäre sie niemals eine Kübelpflanze. Sie würde natürlich immer gerne frei wachsend irgendwo sein. Und da muss man dran denken. Aber es ist für sie auch nichts schlimmer als so eine Überfürsorge. Ja, so wie für alle Kübelpflanzen so, ach Gott, und dann habe ich meinen Koriander reingeholt und dann habe ich meinen Lorbeer reingeholt und meinen Olivenbaum. Das sind diese ganzen Mediterranen, die eigentlich auch nicht bei uns im warmen Wohnzimmer stehen wollen. Auch denen tut es gut, wenn sie so lange wie möglich draußen bleiben und wenn sie dann so, was, die halten ja oft bis minus 5 Grad, minus 3 Grad, macht denen ja gar nichts aus. Es ist besser, als irgendwie neben der Heizung zu stehen, wo daneben schon kichernd die Wolllaus sitzt und nur wartet, bis die Pflanze schwach ist, um dann sofort drüber zu springen und die dann irgendwie auszusaugen.
Horst, vielen Dank. Die Zeit rennt. Es hat schon mega viel Spaß gemacht. Was würdest du jetzt so zum Abschluss den Leuten nochmal raten, die jetzt gerade so vor ihrem leeren Balkon stehen? Womit sollen die denn jetzt anfangen, damit das Ganze jetzt zu einem kleinen Garten wird? Einfach mal so deine 3, 4, 5 einfachen Tipps, wo du sagst, damit könnt ihr starten.
Gucken, wo ein Sonnenfleck ist, sich da einen Stuhl hinstellen, vielleicht ein Glas Wein aus dem Kühlschrank holen und sich erstmal ganz entspannt die Sache angucken. Also ich würde einen Balkon ausmessen, dann würde ich gucken, okay, wo will ich sitzen, dann würde ich sagen, wie viel Platz braucht das und dann würde ich mich konzentrieren und sagen, wie viel möglichst große Kübel bekomme ich da unter. Ja, also vielleicht 3 große Kübel. Ja, die können hoch, groß sein. Manchmal ist es ja auch so, mittlerweile gibt es ja so eine Vielfalt an Maßen. Also es gibt ja auch welche, die sind ganz schmal unten und dann werden die, und dafür sind sie sehr hoch. Also vielleicht geht sowas. Es gibt halbe Kübel, halbrunde. Also es gibt eigentlich für jeden Anspruch, für jeden Balkongröße gibt es den richtigen Kübel. Und dann sagen, okay, ich konzentriere mich auf 2, 3 Kübel. Die kommen dahin, möglichst groß, ein Untersetzer drunter, damit man auch mal einen Tag wegfahren kann und den Untersetzer mit Wasser füllen, dass sie die Pflanze da über ein paar Tage Wasser rausholen kann. Und dann Pflanzen reinsetzen, die durchaus auch schon ein bisschen größer sein dürfen, aber im Laufe der Jahre nicht unbedingt viel größer werden wollen. Mhm. Ja, also dass man gleich so ein Grüngefühl hat. Ich sehe das oft und ich finde es ja immer manchmal so herzzerreißend. Das ist auch wirklich bezaubernd, wenn dann so ein großer Balkon und dann gehen die Menschen los und sagen sie, ich kaufe mir mal 3 Primeln, eine gelbe, eine rote. Das kann man natürlich machen, das ist auch ein bisschen goldig, aber das hat erstmal mit so einem grünen Balkon wenig zu tun. Das ist mehr so ein bisschen Dekoration, aber die Struktur erstmal festlegen. Vielleicht richtig einen Baum. Ich bin ein Baumfan oder ein Strauch. Einfach das, was richtig Grünes, Dominantes, das Thema vorgibt. Und dann ganz entspannt gucken, was gefällt mir noch, was passt an den Standort, das dann dazusetzen. Aber erstmal so ein bisschen Grün schaffen.
Super. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, da haben jetzt richtig viele Lust bekommen, sich mit ihrem Balkon zu beschäftigen. Horst, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne. Ich würde dich auch einladen, mal zu mir auf den Balkon zu kommen.
Ja, sehr gerne. Ich denke, das kriegen wir hin. Und dann bis zum nächsten Mal bei Kompost und Konfetti, der ARD Garten Podcast. Und bevor ihr gleich auf den Balkon rennt, um zu gucken, was da noch für Pflanzen wachsen können, gibt's hier noch einen Podcast-Tipp für euch.
Beziehungsstatus verliebt.
Es war eine verheiratete Frau und ihr Ehemann hat sie mit mir verkuppelt im Endeffekt damals.
Beziehungsstatus anders.
Ich begehre einfach keine Person im sexuellen Sinn. Das ist auch bei meiner Frau so. Trotzdem liebe ich sie sehr.
Beziehungsstatus, wir reden drüber.
Herz ohne Filter. Der Podcast über Liebe, Beziehung und alles dazwischen.
Mit Sabine Hub und ihren Gästen.
Hi, ich bin Sabine Hub, Journalistin beim SWR und Paarberaterin. In meinem Podcast spreche ich mit spannenden Menschen darüber, wie wir lieben, streiten, uns verlieren und uns manchmal auch wiederfinden.
Herz ohne Filter.
Warst du denn schon mal fremd verliebt?
Ja, ich habe auch die Fähigkeit zu wissen, ob andere Menschen attraktiv sind oder nicht. Das ist ja das Gute an so Sexualpaartherapie. Man lernt fürs eigene Leben auch immer mit.
Jetzt in der neuen ARD Sounds App und überall, wo es Podcasts gibt.